Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Heute zu Gast sind Peter Westenthal.
Hallo.
Und
hallo.
Josef Czapp zu unserem Kultduell am Mittwoch. Herr Czapp, ich würde mit Ihnen beginnen. Die Ampel verhandelt nach wie vor. Irgendwie zieht sich das Ganze so ein bisschen wie ein Strudelteig. Jetzt gibt es angeblich ein Ultimatum. Bis zur ersten Jänerwoche muss man fertig sein, wenn das Ganze noch was werden soll. Wird das überhaupt noch was? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich muss einmal vorausschicken, es ist nicht von Haus aus schlecht, wenn es länger dauert. Jetzt muss man dann wirklich was herauskommen, sonst kommen die Leute alle, sie werden politisch papiert und das will natürlich niemand. Ja. Also es kann schon sein, dass das, ich habe ja mehrere intensive oder auch aus der Distanz solche Verhandlungen miterlebt und das wird schon so über Weihnachten hinausgehen. Und warum unbedingt vor Weihnachten? Was sollen die dann machen? Sollen die das unter den Christbaum legen, was ausverhandelt haben? Also das ist, finde ich,
ja, es gibt überhaupt ein bisschen was zu tun. In
Land, oder? Oder dann, und das ist es, ja. Sie können nämlich in Wahrheit dann eine Aktion machen über Weihnachten für Österreich und die hinsetzen und schauen, dass es ein gescheiter Text wird mit einem gescheiten Programm. So, das ist einmal das eine. Das andere ist, wenn ich höre, ich kann es nicht überprüfen, ja, dass das bis zu, ich weiß nicht, 400 Mitwirkende gibt bei der Erstellung von dem Programm, dann frage ich mich, soll das eine Dissertation werden oder soll das für einen Pulitzerpreis eingereicht werden als Text, als Buch oder sonst was? Sondern ich finde nach wie vor hinsetzen, die wichtigsten Themen ausverhandeln, vor allem im Steuerbereich ein Gesamtsteuerreformkonzept auf den Tisch legen und das gilt dann als Vorlage für die öffentliche Debatte und von mir später dann fürs Parlament. Aber die haben teilweise diese Vorgehensweise des Zitzel, Zitzel, Zitzel. Und das Zitzelweise hat eine Schwäche, es wird dann in der Luft zerrissen und dann frage ich mich, was bleibt am Ende des Tages übrig. Ja? Also das ist das, was ich bei der Steuergeschichte schwierig finde. Jetzt haben wir ja einen Finanzminister, den Sektionschef. Ich frage mich, mittlerweile frage ich mich, wieso ist der Brunner früher gegangen, wenn die Ed Stadler nur immer in der Regierung sitzt und heute eine Art Abschiedsrede gehalten hat? Was ist da los? Und da vermute ich im Hintergrund, erstens einmal, der Brunner will sich nicht hinstellen und sagen, eigentlich habe ich schon vor Monaten gewusst, dass es ein Jammer ist, dass das Defizit höher ist, aber wenn wir im Wahlkampf waren, was der und dem nicht haben wir zuliebe, habe ich halt nichts gesagt. Ja. So kann das sein. Oder der ist deswegen früher gegangen, damit der Sektionschef und jetzige Finanzminister einfach bleibt und der künftige Finanzminister ist. Das kennen wir, das ist ein sogenannter Überparteilicher, der aus dem Beamtenapparat kommt, wo man sagen will, der kennt sich aus, ja. Der hat das alles mitvollzogen, wird wahrscheinlich keinen Widerstand gemacht haben, weil das im Grillpatzer schon Sinn von einem österreichischen Beamten ja niemals erwartet wird. Also das könnte auch ein Hintergrund sein, den man bei der ganzen Angelegenheit zu beobachten hätte. Und ansonsten, dass da drei so unterschiedliche Parteien bei einem Experiment, drei Parteien Regierung für Österreich, hatten wir noch nie. Und wir wollen vor allem erfolgreicher sein, als es die deutsche Ampel ist, wobei es da Unterschiede gibt. Die deutschen Grünen sind nicht wie die österreichischen Neos. Aber da ist jedenfalls ein Punkt zu sehen, der also zusätzlich motiviert, dass man da halt länger braucht. Die Opposition ist, also die Grünen, frage ich mich, sind die auf Urlaub oder haben sie die überarbeitet in der Regierung? Die gibt es nicht, die melden sich nicht. Da könnte im Hintergrund sein, dass die Grünen einfach warten, bis die Neos plumpsen und dann sagen, ja, wir retten Österreich. Ja, so. Das heißt dann, dass ich das nächste Mal auf dem Weg in die Seestadt wieder im Stau bin, weil wieder nicht das Tunnelprojekt verwirklicht wird. Kann sein, muss nicht sein. Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Szenario im Hintergrund. Was ich gar keinen Fall glaube, ist, dass sie das so weit ausreizen wollen, dass am Ende des Tages man dann sagt, na gut, jetzt dann machen wir einfach Neuwahlen. Das glaube ich nicht. Von den Neuwahlen gewinnt niemand was. Und die Österreicherinnen und Österreicher halten davon gar nichts. Sondern wir haben mich gewählt, damit ihr arbeitet und aus. Ja. So, und die letzte Nebelgranate, die geworfen wurde und auf die ich kurz nur einen Satz eingehe. Also der Gedanke, ich weiß nicht, wer wen denn in diesen Verhandlungen entwickelt hat. Wenn wir uns nicht einigen, machen wir eine Volksabstimmung. Da ist besser, sie machen kleine Neuwahlen. Ja. Weil, also ich meine, das ist ja dann eine Kettenreaktion. Weißt du, dann hast Naja, da machen sie eine Volksabstimmung und dort machen sie keine. Was ist da los? Warum? Wie geht das? Ja, abgesehen davon von den Kosten, wenn ich dann 12 Volksabstimmungen habe. Ich liebe Volksabstimmungen. Man soll gern, ja, soll man ruhig machen. Die waren die, die ich besonders gemacht habe, waren alle erfolgreich. Siehe Zwentendorf und so weiter. EU, nicht EU war auch eine Volksabstimmung. Ja, da war ich skeptisch, aber doch dafür. Ja. So, und das ist etwas, wo ich auch sage, also wenn das kommt, dann werden die Leute sagen, wozu habt ihr hochbezahlte Posten in der Regierung, hakelt's was und tut's nicht dann das Volk damit belästigen.
Vielleicht wirst du auf deinen alten Tag doch noch Anhänger der direkten Demokratie, könnte ja sein, die Freiheitlichen übrigens im Programm drinnen stehen.
Ich weiß,
und zwar die mit den meisten gewesen. Volksinitiativen und jetzt offenbar abgeschaut werden soll. Das wäre ja was Gutes, ich glaube es noch nicht ganz. Das werden die nicht machen, denen ist das Volk egal, dieser Ampel, dieser blinkenden Ampel. Jetzt ist jetzt neu, wenn man über die Kreuzung drüber geht und es ist grün, dann geht es zuerst auf gelb, wenn es zurückgeht auf rot und dann blinkt gelb. Und wenn es blinkt, gelb, kommt bald einmal rot und dann muss es stehen bleiben. Und wir sind im Moment gerade zwischen gelb, blinken und rot, dann ist vorbei, dann steht alles bei der Ampel. Ich stelle fest, da kracht es und krammelt es, aber sondergleichen. Es war ja gestern, um auch einmal für den ORF kurz Werbung zu machen, der Report, ist sonst eigentlich nie so spannend, aber gestern war er recht spannend, weil da so ein paar Verhandler gefragt worden sind, was sie da von dem derzeitigen Verhandlungsstand, insgesamt jetzt in der 10. Woche nach der Wahl, was sie davon halten. Und da ist zum Beispiel aufgetreten, es war immer das da rausgeschrieben, weil das war der Herr Schellhorn, einer der Hauptverhandler der NEOS. Und den haben sie gefragt, wie es so läuft. Und ich zitiere den Herrn Schellhorn. Er hat gesagt, wir stecken fest, weil wir so unterschiedliche Meinungen haben. Stecken fest nach 10 Wochen. Dann fragten der verdutzte ORF-Reporter, klingt so, Herr Schellhorn, als ob Sie sich ganz am Anfang der Verhandlungen befinden. Daraufhin Schellhorn, Zitat, ja, das Gefühl haben wir auch. 10 Wochen nach der Wahl, sagt einer der Hauptverhandler der NEOS, sie sind am Anfang der Verhandlungen und stecken fest. Was wollen die bis ins Frühjahr verhandeln, bis es sprießt, bis im Mai oder was, bis sich mittlerweile die dritte Landesregierung gebildet hat. 2 haben wir ja bald. Ne? Es hat sich Vorarlberg gebildet, jetzt in Kürze, wahrscheinlich nächste Woche, steht die steirische Landesregierung unter dem neuen Landeshauptmann Grunasek und wahrscheinlich wird sie im Jänner nach der Wahl relativ rasch auch eine burgenländische Landesregierung bilden. Das heißt, wenn die so weitermachen, hast du 3 gebildete Landesregierungen, bevor sie überhaupt die Regierung findet. Also die sind ja völlig daneben. Dann fragen sie, und jetzt kommt der zweite gestrige Auftritt, dann fragen sie den Herrn Ecker, seines Zeichens Generalsekretär der Wirtschaftskammer, was er von seinen segensreichen Forderungen seines Parteiobmannes, nämlich Nehammer, noch Steuererhöhungen hält. Und er hat gesagt, gar nichts, es wird keine geben. Dann haben sie noch gefragt, naja, aber was ist mit der Grundsteuer? Sagt er, da kommt er gar nicht in Frage, weil die Grundsteuer ist eine Vermögenssubstanzsteuer und hat dort neue, und trifft eigentlich alle Österreicher. Ich muss das übrigens noch ergänzen, ich habe es letztes Mal gesagt, es trifft jeden zweiten Österreicher, der einen Grund besitzt, der Eigentum besitzt. Also genau jene Leute, denen die ÖVP vor der Wahl versprochen hat, sie nicht zu belasten. Nein, es betrifft natürlich auch alle Mieter. Gerade in Wien, im lustigen Wien, da werden dann die Mieter laut § 21 Mietrechtsgesetz die Erhöhung der Grundsteuer natürlich über die sogenannten Betriebswirtschaftszahlungen, also Instandhaltungszahlungen, übergeben an die Mieter. Und die werden dann ihre Mieten wieder zahlen. Wunderbar, tolle Sache. Ich habe 2 Eindrücke. Der erste Eindruck ist, nach diesen gestrigen Äußerungen, die Ampel ist einmal schon hin, bevor sie überhaupt in Betrieb ist. Punkt 1. Punkt 2 ist, Nehammers Autorität in der Partei schwindet stündlich, um nicht zu sagen täglich. Also dieser letzte Move, den er da gemacht hat, weg vom zentralen Wahlversprechen der Volkspartei, keine neuen Steuern. Und dann noch die Menschen für blöd und dumm zu verkaufen, denen er erklärt, naja, es sind ja eh keine neuen Steuern, wenn wir die Grundsteuer erhöhen, es ist ja nur eine Steuererhöhung. Da muss man dem Karl, der offenbar nicht rechnen kann, sagen, auch Steuererhöhungen sind natürlich neue Steuern für die Bürger, weil sie müssen sie ja zahlen. Das sind ja neue Gelder, die sie zahlen. Also völliger Schwachsinn. Ich glaube, da ist was passiert. An dem Tag, wo er dieses Wahlversprechen, das zentrale Wahlversprechen der ÖVP über Bord geworfen hat und damit der Hanna-Mikl-Leitner eine Wahlniederlage in Niederösterreich in Wahrheit ins Bett gelegt hat und den Steirern dann im März gleich noch einmal, ist es mit Karl vorbei. Es tut mir leid, Karl, es ist vorbei. Ich glaube, der ist wirklich am Gehen. Dass der wird das nicht durchhalten. Der bringt vor allem keine Koalition zustande, wie man im Moment sieht, oder nur unter schwersten Geburtshelfern und Wehen durch den Herrn Bundespräsidenten, der gestern dort durchs Bild auf einmal geht. Das ist ja, wir leben in einer Kabarett, in einer Slapstick-Republik. dann geht im Report der Bundespräsident mit dem Regenschirm, mit den Zigaretten, geht mein Hund eisern. Das ist überhaupt kein offizieller Termin. Und es läuft in mein ORF-Kameramann, Applaus, muss man wirklich sagen, ihm nach. Und beim Eisern, wie der Hund gerade fertig kackt hinten, fragt ihm der, na, wann gibt es eine Regierung? Und der zahlt dann Zigaretten im strömenden Regen an und sagt, ja, irgendwann im Jänner halt. Irgendwann ist es völlig wurscht. Es ist ihnen völlig wurscht, dass das Land in Bach runtergeht. Wir kommen da noch dazu. Die Wirtschaftsdaten immer schlechter werden. Und das ist jetzt das Entscheidende, im Finanzministerium zittern es alle vor einem sogenannten ÜP-Verfahren der EU. Das heißt, ein Überprüfungsverfahren, ein Defizitverfahren aufgrund des davon galoppierenden Budgetdefizits. Und das würde in der Endinstanz nicht nur eine Prüfung bedeuten, sondern ein Unterkuratellstellen der Republik Österreich. Historisch einzigartig. Das heißt, die ganzen Schläfer, Hunderleißerlführer und nicht mehr in Charge befindlichen Verhandler, die da jetzt irgendwelche Ideen von sich geben, die bringen Österreich in Gefahr, dass wir überhaupt unter Kuratel gestellt werden von einem EU-Kommissar, der dann unser Budget entscheidet und überwacht. Das muss man sich alles einmal vorstellen, wie weit wir es gebracht haben. Und dann setzt sich eine Regierung hin nach 10 Wochen Regierungsverhandler und sagt, wir sind am Anfang der Verhandlungen. Also es ist so unfassbar, was sich in diesem Land abspielt, dass du ja nur darauf hoffen kannst, dass die endlich zur Vernunft kommen und sagen, es geht nicht mehr. Und zwar vor Weihnachten. Wenn es nicht geht, dann lasst es. Und wenn es gehen muss und es geht trotzdem nicht, auch gleich dazu, dann lasst es auch. Lasst es einfach. Macht es entweder neue Wahlen, ja, bin auch dafür, das ist wahrscheinlich dann die einzige Variante, oder eine, die vernünftigste Form, nämlich eine Regierung mit dem Wahlsieger. Wie war es denn damit? Wenn man mal das Wahlergebnis vom 29. ernst nimmt und mit dem Wahlsieger, der 29% bekommen hat, ein Bündnis macht und sich zwei Parteien, in dem Fall wäre es ÖVP und FPÖ, finden und mit dem ganzen Wahnsinn der Ampel aufräumen und eine ordentliche, stabile Regierung für das Land machen. Ich glaube, das ist die Ansage.
Jetzt gibt es ja mittlerweile schon anscheinend heftigen Gegenwind gegen diese Ampel aus den Ländern. Johanna Mikl-Leitner wurde schon angesprochen auf der ÖVP-Seite. Aber auch Hans-Peter Doskozil hat sich gestern nicht unbedingt freundlich gegenüber dieser Ampel geäußert. Befürworten Sie diese Dreierkoalition überhaupt noch? Kann man die als SPÖ noch befürworten?
Also ich verstehe mal diejenigen, die eine Landtagswahl vor der Nase haben.
Oder Gemeinderatswahl.
Das ist einmal der Hans-Peter Doskozil mit der Landtagswahl und das ist vor allem die Hanne Mikl-Leitner mit den Gemeinderatswahlen. So. Und die setzen sich einmal ab und sagen, egal was auch immer die drei Parteien zusammenbringen, wir übernehmen dafür keine Verantwortung. So. Das ist früher so gegangen, ob das weiter so geht, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls der Versuch, sich davon einmal abzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn alle sagen, ja, die drei sollen sich völlig zusammenfinden, dann sollen sie sich auch zusammenfinden. Weil die Wortmeldungen in der Öffentlichkeit, wir stecken am Anfang, und das kann ich nur interpretieren, dass der Sepp Schellhorn die Meindl Reisinger entmachten will und selber Vorsitzender werden will. Anders kann ich das nicht interpretieren, weil die Hauptverhandlerin, die trägt die Hauptverantwortung, die hat sich ja dafür ausgesprochen. Da war ja er noch irgendwo, wie er dann ins Mandat gekommen ist, ist er plötzlich aufgewacht und hat gesagt, eigentlich könnte ich das besser. Ich will der Vorsitzende sein von dem. Nur was macht er dann? Ja, also das ist unausgegoren. Das Zweite ist, dieses mit EU-Verfahren und so, da ist Österreich wirklich in der Prüfung und die Regierung, der jetzige Finanzminister hat mitgeteilt, sie kommen unter die berühmte 3%-Grenze, das wird sie ausgehen und beruhigen die EU und wahrscheinlich wird die EU so. Es wird, ob das die Wirtschaft beruhigt, ist eine andere Diskussion. Ich persönlich finde, es wird langsam eng und knapp und man muss was tun, damit die da an Attraktivität kriegen, an Investitionsschub kriegen, dass der Standort Österreich besser gesichert ist und so. Also es gibt so viele Punkte, die aber schon auch ein bisschen abhängig sind, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und wie geht es insgesamt in den ganzen EU-Rahmen weiter und was wird der Trump, der EU, den europäischen Firmen alles für Zölle oder sonstige Unannehmlichkeiten aufzwingen. Das muss man mal dazu letztendlich also sagen. Und was ich mit der Wirtschaftsentwicklung. Schau dir das in Frankreich an. Die haben noch immer keinen Premierminister. Die suchen eine Regierung. Die haben das größte Defizit, sind der größte Problembär in der Europäischen Union. Italien ist auch nicht gerade einfach unterwegs. Also es hat keinen Sinn, man soll sich hinter diesen und anderen Ländern nicht verstecken. Aber Österreich wollte immer ein Modell sein und das sollte man probieren. Und der allerletzte Punkt ist, was ich noch immer so faszinierend finde, keiner stellt die Frage, das könnte zumindest der neue Finanzminister und Sektionschef sagen, wieso kam es überhaupt zu diesen Schulden? Wer trägt die Verantwortung? Wo liegt eigentlich der Grund, wahrscheinlich in der Gesinnung, kostet es, was es wolle, und zwar über Jahre hinaus, aber wo liegt der Grund, dass das so wurden ist, wie es wurden ist? Und da kann sich die ÖVP da nicht davon stellen. Ich möchte endlich einmal haben, dass es ein Treffen der Selbstkritiker gibt, dass der ÖVP, wo sie sagen, wo waren die Fehler und wie kann man es anders machen? Dann erst haben sie die Legitimation, dass man sagt, okay, denken wir darüber nach, ob man mit eurer Regierung macht und wie wir es anders machen. Aber dieses, der Schmetter, kein weiter wie bisher, Klammer, natürlich weiter wie bisher, Bindestrich, Klammer zu, das ist kaputt.
Ja, und vor allem, das ist aber ein guter Hinweis, man sollte sich mal überlegen, was habt ihr aus diesem Land gemacht, muss man mal der ÖVP und die Grünen fragen, die letzten Jahre, mit dem Schuldenberg und mit dem Fiasko. Ich darf erinnern, haben vielleicht schon einige vergessen, es gab einmal das Jahr 2019, es war im 18. Jahr, wird das Budget für 19 gemacht. Und damals hat eine Regierung mit Beteiligung der Freiheitlichen Partei Österreichs und der ÖVP ein Nulldefizit beschlossen. Und heute reden wir von 27 Milliarden. Ja, zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Das ist ja noch nicht so lange her. Das sind jetzt 5 Jahre, nämlich eine Legislaturperiode, wo Nehammer und Co. dieses Land ruinieren durften. Und das ist ja der Punkt. Und dann passiert noch Folgendes. Ich weiß, du bist auch ein bisschen frankophil, fährst gerne nach Frankreich. Gerne mal in Frankreich. Nur wäre dir jemals eingefallen, in einer Situation wie dieser, wo die Wirtschaft gerade den Bach hinunterfährt und wo du eigentlich eine Regierung rasch verhandeln sollst, nach Notre Dame zu fahren und die Kirche dort zu veröffnen und ein paar schöne Selfies mit Elon Musk und mit Donald Trump zu machen, wenn nichts anderes war. Der Herr Nehammer, seines Zeichens Kanzlerdarsteller Österreichs, nicht gewählter Kanzlerdarsteller Österreichs, fährt nach Paris und war dort bei keinem einzigen offiziellen Termin eingeladen. Der hat sich dazu geschummelt, so wie das die machen, wenn du gehst auf eine Veranstaltung zu Prominenten, so Gruppis nennt man die, die stellen sich dann schnell daneben hin und sagen, können wir ein Selfie haben? Und ähnlich hat er das mit Musk und mit Donald Trump gemacht. Das heißt, auch peinlich, wie der dort herumgelaufen ist überhaupt. Wie ein kleiner Bub, der sich freut, einmal neben Elon Musk stehen zu dürfen. Ich glaube, 30 Sekunden hat es dauert. Also, und das in einer Zeit, wo der in Österreich eine Regierung verhandeln soll, vor der Kircheneröffnung nach Notre Dame. Also ich muss da wirklich sagen, sie nehmen es auch nicht ernst, es ist einer wurscht, weil sie wissen, sie müssen es irgendwie zusammenbringen, weil der autoritäre Antidemokrat in der Hofburg will das so mit seinem Hund. Der will das so, dass diese Regierung zustande kommt. Nur, ich habe auch noch einen zweiten Eindruck bekommen. Nicht nur, dass Nehammer nicht mehr autoritär oder beziehungsweise keine Autorität mehr in der ÖVP hat. Ich habe ein bisschen den Eindruck, diese schwermütigen, ja teils frustrierten und, wie soll man sagen, depressiven Äußerungen von Verhandlern der NEOS, was heißt denn das? Das könnte auch im Umkehrschluss bedeuten, denen machen sie es besonders schwer. Wir glauben immer, die machen es den anderen schwer. Aber vielleicht ist es ja so, dass die anderen denen besonders schwer. Und jetzt kommt das Warum. Weil natürlich Van der Bellen, seines Zeichens ehemaliger grüner Parteivorsitzender, und Andreas Babler, Bussi-Bussi-Freund vom Herrn Kogler, wissen wir ja, busselt er überall an, viel lieber die Grünen in der Regierung hätten wie die NEOS. Also wäre es vielleicht, ist das alles ein bisschen Kalkül, die NEOS rauszupuschen, ihnen die Hürden so hochzulegen, dass dann, wenn es sein muss, ja die Grünen wieder einsteigen können. Und was noch dafür spricht, ist diese Stille, die du selber jetzt gerade erwähnt hast. Diese Stille, keine Kritik, gar nichts. Im Parlament sind sie wie Lämmchen, wie so zum Streicheln, die Grünen. Die blöcken nur mehr, sagen überhaupt nichts mehr. Na ja, genau. Sie sind so noch dafür, dass so eine Regierung zustande kommt. Er sagenhaft. Und wenn du dieses Puzzlespiel zusammenlegst, ist ja völlig klar, dass in Wahrheit die Grünen statt den NEOS in der Regierung sein sollen. Also, und wenn du das ganze Amalgam jetzt am Schluss bewertest und sagst, die kennen gar nicht miteinander, sie können es auch nicht inhaltlich, aber sie müssen, weil sie gezwungen werden vom Antidemokrat in der Hofburg, dann ist mir nur das Land Angst und Bang, weil da kann nichts rauskommen. Und daher sage ich zurück am Staat, ich sage dir, in zwei Wochen würde eine Regierung unter dem Kanzler Herbert Kickl stehen. In 2 Wochen, ungefähr so lange wie Vorarlberg braucht hat, ungefähr so lange wie die Steiermark braucht und wahrscheinlich auch so lange wie das Burgenland brauchen wird. Und was da rauskommen ist inhaltlich, sieht man jetzt in der Steiermark, da kommen wir eh noch extra hin, dass es bereits Beschlüsse gibt, die jetzt auch veröffentlicht worden sind, in der strengen Asylfrage, kein Geld mehr für illegale Zuwanderer, für Asylwerber, kein Bargeld mehr, sondern nur mehr eine Asylkarte, übrigens eine Österreicher. Stopp des ganzen Asylwahnsinns, der da zum Beispiel im Roten Wien hineinfließt, aber das werden wir auch noch diskutieren. Das heißt, ganz konkrete, für die Menschen, ganz konkrete Maßnahmen auch im Asylbereich. Und da bin ich der Meinung, es wird Zeit, die sollen WO geben und es soll sich in 2 Wochen eine Regierung unter dem Volkskanzler Herbert Kickl bilden. Ich glaube, das wäre für Österreich gut.
Ganz kurz. Der Papst war nicht bei der Eröffnung von Notre Dame, obwohl er eigentlich nach Gott, der Stellvertreter Gottes und damit der Chef.
Ja, aber der ist anders verbunden.
Der ist zu den Palästinensern gegangen. Ja, genau. Der hat gesagt, ich gehe nicht zu so einem Fest in Zeiten, wo da zigtausende am Gazastreifen sterben und ich gehe zu den Palästinensern und setze dort ein Zeichen. Ja, so, das ist die Antwort darauf. Und das Zweite ist, der Van der Bellen ist natürlich ein Darsteller. Ja. Wenn jemand in Zeiten wie diesen, wo wir alle diskutieren, was man jetzt schnell machen müsste, mit Schirm, Hund und Zigaretten sich interviewen lässt, ja, dann sagt er, hey Leute, es ist gar nicht so schlimm. Meine Frau ist nicht für Fun, sondern für Valium. Ich beruhige euch. Mhm. Ja. Das ist der Schmäh des Van der Bellen. Wer war es? Ende des Tages sollen die Grünen aufmarschieren. Mhm. Das glaube ich.
Reden wir gleich weiter. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir kurz darüber, gleich darüber, was schon an inhaltlichen Dingen bisher an die Öffentlichkeit geraten ist. Allzu viel ist es ja nicht, was diese Ampel beschließen möchte. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast. Wir sprechen über die Ampel und sprechen kurz darüber, was denn schon inhaltlich bisher an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was diese Ampel so plant. Allzu viel ist es nicht, muss man fairerweise sagen. Volksbefragungen wurden schon angesprochen, sollen angeblich kommen bei Themen, wo man sich nicht einigt. Bei der Migration gibt es anscheinend eine Einigung darauf, dass Sozialleistungen erst nach einer gewissen Zeit an Migranten bezahlt werden sollen. Sky Shield soll kommen, zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und der Klimabonus wird gestrichen und irgendeine Form von Steuererhöhung wahrscheinlich, um das Budget zu finanzieren. Viel mehr ist bisher nicht bekannt. Die großen Leuchtturmprojekte fehlen.
Naja, wenn man das ernst nimmt, was gestern die Verhandler in diesen Sendungen von sich geben, dass sie am Anfang der Verhandlungen stehen, wohlgemerkt noch einmal dreimal unterstrichen nach 10 Wochen, ist ja alles absurd. Und wenn man dann erfährt, dass der Finanzierungsbedarf irgendwo zwischen 15 und 22 Milliarden liegt, je nach Berechnungsart, es gibt schon verschiedene Berechnungsarten, damit man da runterkommt. Übrigens gibt es auch verschiedene Konsolidationszeiträume. Also man kann es auf 4 oder 7 Jahre konsolidieren. Super spannend. Da wird sich jeder Unternehmer dann im Land fragen, der vielleicht einmal Schulden hat oder einen Kredit hat, kann ich das auch ausweiten? Kann ich mein Defizit auch auf 7 oder 8 Jahre ausweiten zum Konsolidieren oder kann das nur die Regierung? Also da sind ja Modelle unterwegs, da wird ja ganz schwindlig von Herumrechnern und Menschen für dumm verkaufen. Aber sei es drum. Allein in Zeiten wie diesen, nachdem wir schon im ersten Jahr wahrscheinlich 15 Milliarden fällen, überhaupt darüber noch nachzudenken, ein Sky-Shield-Programm hochzufahren, das 6 Milliarden Euro Steuergeld kostet, dafür kehren sie auch schon alle wortwörtlich in den Krieg geschickt, das passt nämlich auch gut dazu, das muss sofort absagen, das hat der Herbert Kickl auch versprochen, das wird sofort storniert und die 6 Milliarden werden der Bevölkerung zugutekommen in Form von Steuersenkungen, in Form von Senkungen, Investitionen, auch in die Wirtschaft, Senkungen der Körperschaftssteuer, damit die Wirtschaft wieder hochfährt. Also 6 Milliarden ist ein unglaubliches Geld. Ja? Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wenn man sich anschaut, auch in dieser ganzen Asylkiste, da wird zwar behauptet, man ist sich schon weitgehend einig, aber es kommt nicht gar nicht raus. Was passiert da? Gar nichts. Sie machen nichts, sie machen null. Währenddessen ein neuer freiheitlicher Landeshauptmann in der Steiermark bereits schwarz auf weiß in den Pakt umgesetzt hat, erstens eine total restriktive Asylpolitik in dem Bereich, wo es das Land kann, nämlich bei den Sozialleistungen. Stichwort Asylkarte. Kein Bargeld, kein Cent mehr bekommt ein Asylwerber. Ist auch richtig so. Der kriegt nur mehr Leistungen über die sogenannte Bezahlkarte, wann er es wirklich braucht, aber nicht mehr dieses Ausschütten, diesen Regen an Geld, den man in Wien bekommt. Erinnern wir uns, 4.500 Euro für eine Asylantenfamilie aus Syrien, eigentlich alles unglaublich. Oder indem ein Integrationsleitbild verabschiedet worden ist für die Steiermark. Das muss man sich wirklich einmal anschauen. Die haben dort sich wirklich was überlegt. Die sagen, wir entwickeln ein Leitbild mit allen unseren Brauchtümern, mit allen unseren Lebensweisen. Und wenn sich dem ein Zuwanderer nicht unterwerfen will, dann hat er in der Steiermark nichts verloren. Und ganz genauso kehrt das auf Bundesebene. Die müssen nach unseren Vorschriften leben, nicht wir nach ihren, wie das ja so manche glauben. Und, was mittlerweile, das gefällt mir besonders gut, was Kunasek abschafft, ist die ORF-Landesabgabe. Damit wird auch der ORF-Beitrag für die Steirerinnen und Steirer günstiger werden, die es in anderen Ländern ja noch gibt. Also auch eine tolle Sache. Und das alles bringt man in wenigen Tagen zustande, aber die Regierung ist nicht einmal in der Lage, überhaupt zum Anfang der Verhandlungen zu kommen. Und der Gipfel war natürlich, das muss man sagen, der Gipfel ist natürlich, wenn man zentrale Wahlversprechen über Bord wirft, nur um eine Ampel zu zimmern. Beim Babler wissen wir es jetzt schon. Der kriegt ja das alles nicht durch. Der hat also selber gesagt, es gibt keine roten Linien. Zitat in der Zeit im Bild 2. Der opfert eh alles dafür, weil der will Vizekanzler spielen. Kriegst, glaube ich, 17.000 Euro. Wunderbar, toller Job. Da kann er wieder ein bisschen jagern gehen und da kann er sich was leisten. Nur beim Nehammer, dass der jetzt quasi für die ÖVP das zentrale Wahlversprechen, keine neuen Steuern und keine Steuerung, über Bord geworfen hat, das könnte ihm eigentlich den Job kosten. Und das hoffe ich auch, weil die ÖVP da nicht mit, wenn die ÖVP da mitspielt, wenn sie dieses zentrale Wahlversprechen bricht und quasi dem Nehammer da Vorschub leistet, dann kann die ÖVP die Gemeinderatswahl in Niederösterreich endgültig vergessen. Wenn sie dann noch so dumm sein würde, Nehammers Grundsteuererhöhung mitzumachen, was ein unfassbarer Skandal wäre, wo dann die Bürgermeister quasi von ihren Bürgern gleich das Geld noch einheben dürfen, die eigentlich gewählt werden sollten. Also ist ja alles unfassbar. Ich bin ja gespannt, wo sind denn die Bürgermeister in Niederösterreich, die sich zusammentun, die ÖVPler und sagen, kommt ja gar nicht in die Tüte, dass wir die Grundsteuer erhöhen. Nirgends. Weil sie mitspielen. Das sollen einmal alle Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich wissen. Diese Bürgermeister in Niederösterreich spielen bei diesem miesen Spiel der Grundsteuererhöhung einfach mit. Das sollen nur die Wähler wissen, die am 26. Tolles Datum übrigens, 26. Jänner, Geburtstag von Jörg Haider, da ist die niederösterreichische Gemeinderatswahl. Und die Menschen sollen das wissen, wenn sie hingehen, sollen sie genau wissen, der Bürgermeister will in der Taschen greifen mit der Grundsteuer, verordnet über die ÖVP in der Regierung. Und alle Mieter trifft, das trifft eigentlich jeden, eine Grundsteuererhöhung trifft in dem Land alle Bürger. Entweder über die Miete, die erhöht wird, oder direkt über die Grundsteuer auf eigenes Vermögen. Und da hat die ÖVP vor der Wahl was anderes versprochen, da fällt sie um, der Krummfatz, der größte Umfaller aller Zeiten, Karl Nehammer. Das wird ihm nicht gut tun und womit? Mit Recht. Der ist nicht gewählt und glaubt jetzt, weil er nicht gewählt ist, kann er gegen die Bevölkerung Politik machen in einer Ampel. Und da hoffe ich, dass es nicht kommt.
Wenn er mutig wäre, der Nehammer, dann würde er jetzt einen Katalog machen, wo er das Wahlversprechen, wir schauen uns die Förderungen an und schaffen Förderungen ab oder kürzen Förderungen, dass er das genau beim Namen nennt. Welche Förderungen wo? Ja, da würde er dann beim Dieselbereich kurze Pause machen müssen und das aufschreiben. Allein, wenn man, wie Sie haben es jetzt vor kurzem in der Öffentlichkeit sogar gesagt, wenn der Dieselpreis dem Benzinpreis angeglichen wird, bringt das eine irre Kohle, also irre viel Geld. Und überhaupt, also diese ganzen Förderungsspiegel, und übrigens unter Josef Bröll und Werner Faymann, damals Kanzler, Vizekanzler, haben wir sogar eingeführt, eine Stelle, wo man genau anschauen kann und genau melden muss, welche Förderung, in welchem Umfang, wohin. Das ist eingeschlafen. Aber es war eine gute Idee damals und das könnte man wiederbeleben. Also das ist einmal der ganze Förderungskomplex. Das Zweite ist, dabei bleibe ich, also jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die Zahlen ihres Unternehmens nicht genau kennen, können sie dann irgendwann schon anmelden für Insolvenz oder für sonst irgendetwas. Wenn der Bundeskanzler der Republik sagt, wir müssen uns erst den Zahlenspiegel anschauen, ja, na, das ist doch unfassbar. Was hat der gemacht dann bisher? Was hat der Finanzminister, haben die nicht geredet miteinander, hat es der Finanzminister auch nicht gewusst. Jetzt hat er eh den Sektionschef dort, der das ja alles schon längst gewusst hat und wissen musste. Und der soll mir mal kurz einweihen, was im Endeffekt also da wirklich los ist. Was bei den Asylwerbern ist, ja, da bin ich der Meinung, ein Punktesystem, wo man, wenn das erfüllt wird, Bonus-Malus-System. Ja, wir müssen da auch strenger sein und vor allem was das Erlernen der deutschen Sprache, was das Mitarbeiten der Eltern, der Familien, für den Kindern, nicht, dass die Kinder dann, ich weiß in welcher Zeit, noch immer nicht Deutsch kennen, weil daheim nicht Deutsch geredet wird. Also da gibt es viele Sachen bis hin, dass man sich dann irgendwann einmal bei Integrationsverweigerung verabschiedet. Ende, müssen sie halt dann wieder zurück, wenn sie eh schon gar keinen Anspruch haben und schon längst zurück müssen, geschickt werden müssten. Bei der ORF-Landesabgabe in der Steiermark, die du angesprochen hast, das ist wie ich da noch aktiv, wo du heute sitzt, da drin gesessen bin, ich glaube, wir sind irgendwann einmal sogar gemeinsam dort gewesen, das trifft halt die Kultur auch. Ja. Also das ist eine Verlagerung, wo man dann halt aus dem Landesbudget was in die Kultur quasi als Ersatz einbringen muss. Aber ich finde, man soll das ruhig entlasten, die ORF-Abgabe, ich habe überhaupt keine negative Anmerkung. Sollte es in der Steiermark so sein, dass das auch in den Kulturbereich fließt, dann muss man überlegen, was es da im Endeffekt für einen Ersatz dazu gibt. Sky streichen, bin ich sowieso der Meinung, war immer der Meinung, ist bis hin zu einer Neutralitätsgefährdung, weil entscheiden wird wer anderer in Sekundenschnelle, ob die Raketen abgeschossen wird und wo vor allem die Fahrbahnabschussrampen hingestellt werden, in Nachbarsgarten. Ja, der schaut dann blöd aus der Wäsche. Also, was ist denn das? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist eine Abschussrampe. Ja, wenn irgendwas losgeht, baller, baller, schießt man da ab. Das Blöde ist nur, das werden sich die anderen merken, dass da was abgeschossen worden ist. Da kannst du halt deinen Gemüsegarten einmal kurz vergessen, weil das wird dann umgepflügt, aber unfreiwillig. Also ist alles absurd, ja, in dem Zusammenhang. Und ob man jetzt 4 Jahre oder 7 Jahre eine Konsolidierung aussetzt, ich finde dieses... Diese Zahlenspielerei, die hat was. Also für Leute, die gern so mit Mathematik und wie kann ich kreativ mit Zahlen umgehen, für die ist es ein Eldorado. Ja. Die werden sich das aussuchen, womit sie gerade in der Bevölkerung halbwegs über die Runden kommen. Das werden sie machen. Aber dann sollen sie das gleich von Haus aus sagen. Das war dann alles im Endeffekt einfacher, wenn es dann um diese Umsetzungen geht. Also meine Hauptforderung ist Strenge bei der Asylgeschichte, bei der Integration mit Bonus-Malus-System. Und das Zweite ist jetzt eine Analyse der Förderungen und wo will man Förderungen streichen oder reduzieren.
Aber lass mich noch was sagen.
Ich meine, ob ich was vergessen habe,
ich möchte noch mal darauf zurückkommen, wegen diesen direktdemokratischen Instrumenten. Also Volksabstimmung, die verbindlich wäre, die geht aber nur, nachdem du schon ein Gesetz beschlossen hast. Volksbefragung, Volksbegehren, das immer zahnloser wird, weil das immer in Wahrheit niemand mehr interessiert. Also es geht in Wahrheit um einen Volksentscheid, im Wesentlichen geht es um die Volksbefragung, die übrigens noch nie eingesetzt worden ist von einer Bundesregierung, um das einmal zu sagen. Muss man deutlich sagen, es gab zwei Volksentscheidungen, einmal zum Atomkraftwerk, die der Kreisky verloren hat, und einmal zum EU-Beitritt und dann ist Schluss, was die Bundesebene anbelangt. Wenn ich mich jetzt nun hinstelle als Ampelkoalition, die bereits vor Gründung, vor Inbetriebnahme schon einen Betriebsschaden hat, die Ampel, und sage, alles, wo wir uns nicht einigen, machen wir eine Volksbefragung, dann ist das von vornherein eine Bankrotterklärung.
So ist es.
Das ist eine Bankrotterklärung, das ist nämlich ein defensiver Ansatz. Das heißt, ich hole die Bürger zu Hilfe, ob dann der eine oder der andere recht hat. Du hast den Keim des Streits und des Scheiterns bereits gesät, muss nur mehr aufgehen. Und je nachdem, wer dann gewinnt, ist dann der Starke und wer verliert, hat verloren. Völliger Unsinn. Der Ansatz von direktdemokratischen Instrumenten, so wie in die Freiheitliche Partei in ihrem Programm drinnen stehen, das ist ein ganz anderer, ist ein proaktiver, indem ich von vornherein Themen definiere, die ich sage, die sind so wichtig, weil sie so viele Menschen betreffen und hier sollen die Bürgerinnen und Bürger ihr Votum, ihre Meinung kundtun. Zum Beispiel wäre das eine Variante gewesen, wenn eine Regierung glaubt, sie muss unbedingt bei diesem Sky-Shield dabei sein und 6 Milliarden Steuergeld rauswerfen, das wäre ein idealer, ein klassischer Fall für eine Volksbefragung, ob das die Bevölkerung will. Oder die ganzen Zahlungen an das Korruptionssystem der Ukraine, die es jetzt geben hat in Milliardenhöhe. Auch hier hätte die Bevölkerung zuerst aufgeklärt und dann befragt werden sollen, wollt ihr denn das, dass unser Steuergeld da für Waffenkäufe in der Ukraine verwendet wird oder wollt ihr lieber, dass das Geld in Österreich verwendet wird? Hätten wir auch machen können. Das sind Themen, wo man die Menschen einbindet. In ihren eigenen Fortkommen, wenn es um Steuergeld geht, da sind die Menschen ein und zwar sehr aktiv, sehr proaktiv. Das ist direkte Demokratie, so wie das in der Schweiz übrigens auch passiert. Und wenn man sich das anschaut und ein bisschen sich damit beschäftigt, die haben ja fast jeden vierten Sonntag, einmal im Monat, so einen Abstimmungssonntag, wo über wichtige Themen abgestimmt wird. Und weißt du, was das Spannende ist bei diesen schweizerischen Volksbefragungen? Dass das Ergebnis immer sehr vernünftig ist. Es gibt keine Ergebnisse, wo du sagen kannst, oh, das war jetzt schlecht. Sondern es ist auch vernünftig. Es hat sogar diese eine, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, diese eine Abstimmung gegeben, wo man die Leute gefragt hat, wollt ihr jetzt eine Steuersenkung haben in einer kritischen Zeit, kritischen Phase der Wirtschaft. Und die Schweizer haben das abgelehnt und gesagt, nein, wer zahlt denn das dann
wieder? Nein, weiter für den Rundfunk zahlen.
Wer zahlt denn das dann wieder? Das heißt, die Leute haben, die Menschen, man muss auf die Menschen vertrauen, man muss Empathie haben. Man muss wissen, die Leute wissen doch wo es ihnen schlecht geht und wo es ihnen gut geht. Und da sollte man mehr direkte Demokratie erfordern und das fordern die Freiheitlichen. Und zum Schluss, wenn die ÖVP all das, was die Freiheitlichen in den letzten Wochen eigentlich so vorgeschlagen haben, umsetzen wollen, also direkte Demokratie zum Beispiel, oder am letzten Sonntag, das war bemerkenswert, wenn du so am Sonntag so sitzt und du wir als Nachrichten-Junkies kriegen die Nachrichten rein, am Vormittag sendet Herbert Kickl aus, eigentlich muss er Nullerrunde geben für Politiker, das heißt keine Gehaltserhöhungen für Politiker.
Für alle.
Für alle. Alle, Bund, Land, alles, ganz Österreich. Was ja vernünftig ist in Zeiten wie diesen, muss man ehrlich sagen. Weil wenn keiner Geld hat, warum sollen sie Politiker dann die Gehälter erhöhen? Pass auf, es vergehen 3 Stunden, auf einmal kommt am Nachmittag diese Ampel, diese Hinige, und hat fast wortident, mit einer kleinen Einschränkung, wortident das ausgesandt, was der Herbert Kickl vorgegeben hat, nämlich, es kommt tatsächlich zu einer Nullrunde, aber jetzt kommt's. Nur für die Parlamentarier und die Bundespolitiker, nicht für die Landespolitiker. Das trauen sie sich nicht. Und das wurde übrigens heute im Parlament auch von der Freiheitlichen beantragt und abgelehnt. Also, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Wenn das so weitergeht, jedes Jahr wird das bedeuten, dass die Landespolitiker bald mehr verdienen wie die Bundespolitiker, was skurril ist eigentlich, aber so wird das dann sein. Und das ist nur der halbe Weg. Entweder ganz oder gar nicht. Dann hätten sie gleich sagen können, wir kassieren alle, was ein Wahnsinn gewesen ist. Am liebsten denn das der ÖVPler immer. Oder einen Strich drunter. Und ich sage dir, in Zeiten wie diesen, wo die Menschen Realeinkommensverluste haben, weniger Kaufkraft haben, sich weniger leisten können, jetzt im Winter es 500.000 Haushalte gibt, die sich nicht mehr das Heizen leisten können, die kalt bleiben, da kannst du nicht als Politiker jetzt, weiß ich nicht, von 14.000 auf 15.000 der Gehalt erhöhen. Ist ja absurd und daher war das auch richtig. Und ich bin froh, dass der Herbert Kickl das vorgegeben hat und alle anderen mit draufgesprungen sind.
Das Problem war Null und Runde, weil da waren Sie immer ein bisschen kritischer bei Null und Runden.
Ja, wir haben 11 Null und Runden gehabt, 11 habe ich mitgekriegt.
Jetzt gibt es wieder eine für Bundespolitiker. Ja,
Finden Sie das richtig in der jetzigen Zeit? Ich bin der Meinung, es gibt Zeiten, wo es richtig ist und es gibt Zeiten, wo ich mich gefragt habe, warum. Ja, außer man will gerne die eigene Tätigkeit entwerten. Ja. Oder man will die ganze Einkommenspyramide, die man mühsam erkämpft hat, durcheinander bringen, weil dadurch hat da der Peter Westenthaler recht, in einzelnen Ländern werden die bald den Bund überholen. Also in Salzburg, wo die Blauen dabei sind, die wollen das nicht machen. In Niederösterreich, wo die Blauen dabei sind, wollen sie das machen.
Ja, haben sie schon ein bisschen.
Also das ist halt unterschiedlich. Und der Kickl wollte damit die eigenen Blauen, die das nicht machen wollten, zwingen. Ja, über die,
zu Recht.
Ja, über einen Entscheid im Parlament, damit das generell alle betrifft. So, das ist aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Aber ich meine, irgendwo muss da dann die Frage schon stellen, was ist das wert, was die da leisten und was die machen. Ja? Und das, was du jetzt sparst, wenn 2 Millionen, vielleicht auch 3 Millionen Euro sind, das ist symbolisch, aber moralisch, von der Empathie her ist es wichtig. Ich gebe zu, dass du jetzt dieses Signal sendest.
Also richtig.
Also jetzt ist es absolut richtig. Und ich finde, dieses Signal abzusenden, das hat was. Aber nur ganz schnell was. Bei den Volksabstimmungen musst du aufpassen, so sehr ich dafür bin, ja, aber bei den Vorlagen, die du den Bürgern zur Entscheidung vorlegst, Bürgerinnen und Bürgern, das muss natürlich konkret sein, unmissverständlich sein. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht machbar, sowas, weil du diese Informationsgrad nicht zustande bringst und dann die Manipulationsgefahr besteht. Aber es gibt Dinge, die sind ganz einfach und die kannst du machen. Also zum Beispiel wollte ich ein Sky-Shield mit 6 Milliarden oder nein, problemlos. Aber kompliziert.
Kann ich da sogar als Ergebnis schon sagen?
Ich weiß auch. Aber andere Themen sind dermaßen schwierig und dermaßen kompliziert und manipulationsgefährlich, da würde ich die Hände davon lassen. Aber da muss man dann eine ehrliche Debatte führen. Aber jedenfalls, und in der Schweiz kommt noch was dazu, ich glaube, die haben ja ein Konzentrationsergebnis, da sind ja alle Parteien drinnen. Dann hört sich das ganze Theater auf mit dem, wer mit wem, da sind alle drinnen und die Geschichte hat sich. Das ist natürlich in Österreich nicht machbar.
Machen wir noch einmal eine Werbepause und dann kommen wir zurück zu einem Thema, das derzeit, muss man sagen, alles andere als rosig ausschaut, die österreichische Wirtschaft. Was muss denn da passieren und ist die noch zu retten? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Arena live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Gerade heute ist die aktuelle Pleitestatistik gekommen. Es ist ein Rekordinsolvenzjahr. So viele Insolvenzen wie heuer gab es überhaupt noch nie. Wirklich große wirtschaftliche Ansagen hört man von der Ampelregierung derzeit allerdings nicht. Was befürchten Sie denn fürs nächste Jahr? Droht uns da Ungemach?
Ja, natürlich. Ich befürchte, dass, wenn man da nicht Schritte setzt und dagegen hält, dass das natürlich noch schlimmer oder noch negativer sein kann. Ich bin ja dafür, möchte etwas ergänzen. Ja? Warum bei KTM und bei Leiner habe ich bei unzähligen anderen Gesprächen den Eindruck gewonnen, das Management kann man auch nicht ganz aus der Erziehung lassen. Ja, also nur, bei Leiner kommt noch diese Bankyade dazu, der die kauft hat, verkauft und diese ganzen schiefen Geschichten, das ist wieder was anderes. Aber bei einem Weltmarkt, wo Motorräder eigentlich nachgefragt sind und KTM die Motorräder nicht verkaufen kann, ist die Frage zu stellen, zum Beispiel nach den Produktionskosten, nach den Energiekosten, die die Produktionskosten natürlich negativ beeinflussen, ja, ist die Frage auch zu stellen, wie man die Lohnentwicklung in den Griff kriegt, wenn zu Recht die Gewerkschaften eine Lohnanpassung wollen an der Inflation und die Regierung die Inflation nicht begrenzt hat, dagegen gemacht hat, gegen keine Preisobergrenzen. Das haben wir x-mal da schon diskutiert. Das ist der Schlüssel des Ganzen. Und da sagt die ÖVP aus ideologischen Gründen nein. Und eigentlich müssten ja die Unternehmervertreter langsam auf die Finger klopfen, dass sie sagen, nein, jawohl, Eingriff bei den Preisen, Obergrenzen machen, weil das die Produktionskosten und die Produktionsbedingungen dann am Ende des Tages gekoppelt mit einer satten Abgabe der Energiekonzerne, die sie da krumm und dämlich verdienen, dass das dann wieder den Standort besser sichert und dann letztendlich allen nützt, denen, die ja Geld im Börsel haben wollen und die Konsumenten sind und vor allem die Unternehmungen, die also da die nötige Unterstützung letztendlich haben wollen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir dabei berücksichtigen müssen. Und dann gibt es immer wieder die Debatte über die Lohnnebenkosten. Das ist meine Lieblingsdiskussion. Das ist in Wahrheit, wenn man es übersetzt, eine Unternehmerförderung übers Budget. Das ist die Wahrheit. Ja. So, über das soll man offen diskutieren, wenn man sagt, ja, wir dann die unmittelbaren Produktionskosten absenken, wir wollen aber keinen Abbau im Sozial-, Gesundheitsbereich, wo überall dann das Geld aus den Lohnnebenkosten verwendet wird, dann muss das Budget einspringen. Das ist verbunden mit die und die Kosten. Und das, wenn einem das wert ist, dann muss man das einmal erst einmal quantifizieren. Aber da muss man sich mal hinsetzen und muss man sagen, na, was machen wir dann? Und da muss ich ehrlich sagen, wenn das nicht berücksichtigt wird, dass das auch auf ein Budget geht, wo man jetzt dauernd über 5 Milliarden pro Jahr an Einsparungen oder 4 Milliarden pro Jahr an Einsparungen diskutiert, na, welche Regierung kann das dann eigentlich noch? Weil die wird immer so down wie die Dreier, kennen sie nicht, vielleicht kennen sie die Zweier, die machen es dann auch mit der ÖVP. Das ist dann das gleiche Theater, nur halt, wo die Blauen dann zuschauen können, wie die ÖVP einer erst die Zahlen geben muss, um über Verhandlungen reden zu können. Ja, das wird dann das Gleiche sein. Ja, oh, wenn wir mit den Blauen reden, müssen wir noch einmal nachrechnen und so weiter. Also das ist hinten und vorn hängt es. Und wir sind an der Grenze der Unregierbarkeit. Ja, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Da entstehen so diese stillen Hoffnungen nach autoritären Lösungen. Das braucht kein Mensch. Das stabilisiert die Demokratie am besten, wann hier es etwas zustande kommt und die drei eine Zukunftserzählung haben, die auf Zustimmung stößt, und wann die drei Handlungsfähigkeit entwickeln und über ihren bisherigen Schatten ordentlich drüber springen. Da kann gleich mal der Sepp Schellhorn von den NEOS beginnen, den ersten großen Sprung zu machen und nicht bei der Frau Meindl-Reisinger zum Sageln anfangen. Das finde ich, ist nicht die feine Salzburger Art.
Der Punkt ist, wir sind im Moment aufgrund des Wirkens der vergangenen 5 Jahre dieser Regierung Nehammer in einer wirklich, wahrscheinlich in der größten strukturellen Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, in der Zweiten Republik, das muss man mal so sehen. Das gab es noch nie. Wir haben eine toxische Kombination aus fehlendem Wachstum, aus hoher Arbeitslosigkeit, aus fehlenden Betriebsansiedlungen, mehr Abwanderungen. Wir haben in Wahrheit bald 400, ich muss mir die Zunge auf zergehen lassen, 400 Milliarden Euro Schulden, steuern wir im Moment jetzt gerade an, wenn wir die Defizite jetzt dazu rechnen. Also es ist absurd. Das
400.000 Jahr, Arbeitslose.
Ja, 400.000 Arbeitslose, das zweite Jahr oder bald das dritte Jahr in Rezession. Schuldenrekord, also es ist eine toxische Mischung. Die Pleiten, jetzt neue Pleitenrekorde. Und da braucht es zwei ganz wichtige, wenn man so will, Linien. Das eine ist einmal einen Befreiungsschlag für die Wirtschaft, für die Unternehmungen. Die können im Moment nicht so wirtschaften, wie sie das gerne wollten. Die sind ja alles fleißige Unternehmer, die wir haben. Sie können es nicht. Und da braucht es ganz, ganz wichtige Maßnahmen, die am Ende wiederum den Arbeitnehmern zugutekommen, weil sie einfach Arbeitsplätze schaffen. Zum Beispiel, es wird nicht mehr reichen, einfach zu sagen, senken wir um 5 Prozentpunkte die Körperschaftssteuer. Übrigens, der Babler will es ja erhöhen. Das wäre der Tod vieler Unternehmer. Sondern es muss die Körperschaftssteuer ausgesetzt werden für die nächsten 2 Jahre. Überhaupt keine Körperschaftssteuer. Das heißt, wir laden damit Unternehmungen aus Europa ein, nach Österreich zu kommen, weil wir das einzige Land sein werden, wo du sehr wenig oder gar keine Körperschaftssteuer im langen Rand zahlst. Das ist der Punkt einmal. Das wäre einmal eine richtige Sache, wo du wirklich sagst, eine strukturelle Maßnahme für die Betriebe einmal überhaupt keine Körperschaftssteuer mehr anzusetzen. Das wäre das Richtige. Und was ich noch machen würde, ist zum Beispiel, ein besonderer Zweig, der mir am Herzen liegt, ist die Gastronomie. Die Gastronomie hat in den letzten 4-5 Jahren, nicht nur wegen Corona, aber auch wegen den nicht vorhandenen wirtschaftlichen Unterstützungen, am meisten gelitten. Es gibt Horrorzahlen, wie viele Gastronomiebetriebe in den letzten Jahren zugesperrt haben, auch je nach Bundesland, je nach Berechnungsweise. Wir haben ein Gastronomiesterben sondergleichen, und zwar von ganz kleinen Würstelstandl, wenn man so will, bis hin zur mittleren Gastronomie, bis hin zur Systemgastronomie, alle. Bis zum Buschenschank, bis zum Gasthaus am Land. Ist eine Zusperrwelle da sondergleichen. Warum? Weil es keiner mehr leisten kann, weil niemand mehr die Kosten stemmen kann. Da muss es einen Freibetrag geben. Da muss es einen Freibetrag geben für kleine und mittlere Betriebe in der Gastronomie, wo man sagt, so, meinetwegen, ich sage jetzt eine Hausnummer, bis zu 50.000 Euro Gewinn seid ihr steuerfrei zu stellen, und zwar jede Gastronomie. Und dann hinauf bis 100.000 Staffeln. Kleinere bevorzugen, größere müssen mehr zahlen. Das heißt, was ich damit meine, ist, wir brauchen solche unkonventionelle Maßnahmen, damit die Betriebe wieder investieren, damit sie sich wieder Leute anstellen können, damit sie sich leisten können und damit dieser ganze Zweig nicht wegrutscht. Und dann brauchst du zusätzlich Entlastung, um Kaufkraft zu schaffen. Ich verstehe bis heute nicht, warum nur immer die Energiekonzerne abkassieren. Jetzt sind die Energiepreise gestiegen. Ab Jänner geht es wieder hoch. Wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet werden die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt, je nachdem, was sie verbrauchen, zwischen 400 und 800 Euro wieder mehr zahlen für Strom, Heizen, Energiekosten. Warum eigentlich? Es gibt keinen Preisanstieg, keinen internationalen. Hausgemachter Anstieg, weil sich die Energiekonzerne wieder das Taschel anfühlen. Das gehört gestoppt und das gehört irgendwie auf eingefroren und die Gewinne über Gewinne abgeschöpft und den Konsumenten zurückgegeben, damit sie sich ihre Energiepreise leisten können. Zweiter Punkt, in dieser Frage auch ganz wichtig, Bankzinsen. Wo ist endlich ein Finanzminister oder eine Regierung, die aufsteht und die Banken einmal an die Brust nimmt und sagt, halt, jetzt haben wir die vierte Zinssenkung in den letzten 6 bis 8 Monaten auf internationaler Ebene und unsere Banken geben es nicht weiter. Das heißt, der Häuselbauerkredit oder je nachdem, was du da brauchst, Hypothekarkredit, alles, ist nach wie vor an einem Niveau wie vor einem halben, dreiviertel Jahr, obwohl die Zinsen international bereits gesenkt worden sind. Da muss doch endlich einmal reinfahren und die Banken dazu zwingen, dass sie die Zinsen senken. Und zum Schluss haben wir noch immer, so in Amerika, da eines der Hauptthemen, wo gefragt worden ist, da, ich glaube, es war der Trump selber, eigentlich haben wir keine Inflation mehr, ist ja schon runtergegangen. Und die Antwort war, wenn du wissen willst, wo Inflation noch stattfindet, dann geh in den Supermarkt einkaufen. Geh einmal einkaufen, so ein halber das Wagel oder dreiviertel Wagel, Wochenendeinkauf. Das ist noch immer zu teuer. Da sind die Preise noch immer zu weit oben. Da braucht es eine mutige Regierung, die da Deckeln drauf hat und die endlich dort Entlastungen bringt, damit die Menschen auch im täglichen Einkauf ihr Leben finanzieren können. So, und jetzt habe ich nur ein paar Maßnahmen aus dem Ärmel geschüttelt, die alle relativ einfach sind, die alle umsetzbar sind und die zum Beispiel, wenn ihr die 6 Milliarden von Sky Shield hernimmt, damit auch zu finanzieren sind. Ganz einfach. Und da braucht es halt Leute, die wissen, wie es den Menschen geht, die Empathie haben und die etwas umsetzen. Und im Moment sehe ich das nirgends. Nicht einmal Detailmaßnahmen gibt es, gar nichts. Es ist eigentlich eine Regierung, die uns jeden Tag zeigt, eine kommende Ampel, das nicht miteinander kennen. Na, dann lasst es. Und dann lasst es in Ruhe und dann holen wir eine Regierung, die für die Menschen was zustande bringt.
Schau, die 6 Milliarden haben sie ja gar nicht. Ja. Und wenn es nur 5 Milliarden oder 4 Milliarden
sind, das
ist Verschuldung. Du musst mehr Schulden aufnehmen, damit du den Sky-Sheet leisten kannst, den kein Hund braucht und wo man nur den anderen Raketen signalisiert, bitte auch nach Österreich schießen, weil da sind Abschussrampen. Ein Unsinn. Punkt 1. Punkt 2, die Energiekonzerne abkassieren auf Dauer, nachhaltig, nicht einmal sozusagen eine Abgabe und dann wieder schauen, wie das Häufchen wieder größer wird. Das Zweite ist, dass du natürlich bei den Banken, das hat schon der Faymann probiert, da gibt es schon den Versuch, dass man die Banken stärker zur Verantwortung zieht. Ich bin nicht bankenfeindlich, aber dazugehören, letztlich tut das schon auch. Dann kommt dazu, ich würde keine Questerhöhung machen, logischerweise. Das ist meiner Meinung nach nicht die Steuer da erhöhen. Falls das jemand vorgeschlagen hat, würde ich natürlich nicht machen. Den Klimabonus würde ich fast gänzlich abschaffen. Die kalte Progression würde ich auf ein Jahr aussetzen. Das sind immerhin 1,5 Milliarden. Du kannst ja dann immer was lässig überlegen. Aber das ist sozusagen etwas, was in dem Zusammenhang. Dann muss ich trotzdem sagen, die Bänkelmutter lese ich dauernd. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin ja da nicht drin in diesen ganzen Gedankenzirkeln. Aber wenn das Stiftungsrecht so ist, ja, dass ich der Steuer zuwinke und sage, alles Gute, ich schleiche mich in die Stiftung. Ja. Und wenn du da eine noch jugendliche Mutter hast, die der sozusagen den Stift halten kann für die Unterschrift auf dem Scheckheft, dann ist es natürlich eine Umgehung mehrfach. Ja. Wenn ein Verfahren gegen die läuft oder überhaupt, wenn du möglichst nichts der Steuer zahlen willst und so weiter. Und bei den 50.000 Millionäre und Milliardäre, die wir in Österreich haben, ich will jetzt nicht eine Debatte beginnen über das, was machen wir mit den 50.000. Ich weiß, die können ganz schnell mit dem Geld abzischen und dann haben wir wieder nichts davon.
Innerhalb
ich weiß
es schon.
Aber trotzdem bin ich der Meinung, man könnte darüber nachdenken, wie man die, auch wenn sie das, was sie haben, schon einmal versteuert haben, wie sie da mit dem vielen Geld, wenn das allein weiterarbeitet, vielleicht sogar in Österreich, wo investiert und angelegt ist, na, dann ist das super. Da brauche ich denen gar nichts tun. Ja? Aber wenn die sozusagen keine Lust haben in Österreich, zu bleiben und da zu investieren und zu schauen, dass da die Wirtschaft einen Aufschwung nimmt, sicher die 50.000 ganz anders. Also wenn die 50.000 mit dem zocken gehen auf die Kaimaninseln oder sonst irgendwas probieren, dann glaube ich, sollte man darüber nachdenken, wenn man es kann technisch, wie man die auch zur Verantwortung einbezieht. Wie das dann heißt, ist mir drittrangig. Ja, das ist so ein, wie soll man sagen, das wird sowas von abgelehnt, weil jeder gleich glaubt, er ist da. Ich bin Mittelstand, hier ist das mein Haus und da zahle ich gleich. Und dann bin ich, was weiß ich, mein Enkel und das einmal erbt und so. Das sind alles Argumente, die ich respektiere und da soll niemand Angst bekommen, wenn es da eine Überlegung gibt. Aber dass man nur zuschaut, wie Leute immer reicher und reicher werden und das Geld verzocken und nicht für Österreich verwenden. Mateschitz war ein gutes Beispiel. Der hat sich in Österreich engagiert, der hat da investiert, der ist da präsent sein. Und vielleicht gibt es andere auch noch, den Haselsteiner und so. Aber das sind wichtige Punkte.
Was mir den Denkansatz stört, ich tue jetzt ganz bewusst nicht das Wort kommunistischen Denkansatz, stört ist, so sieht man zumindest der Herr Babler, ist das ein Zwang. Wir haben doch schon einmal diskutiert vor einem Jahr, warum schafft es eine Regierung nicht, ein so freundliches, unternehmensfreundliches Klima zu schaffen, wo diese Menschen, die Unternehmer, die durchaus viel Geld haben, gibt es im Land. Wir haben nicht viele im Vergleich zu anderen Ländern, aber ein paar gibt es schon, die recht gut ihre Unternehmen, aber die es auf eigenen Erfolg beruht ist und auf eigenen Hände arbeitet, dass die da was aufgebaut haben. Wenn ich denen auf der einen Seite signalisiere, ich tue alles, um euer betriebswirtschaftliches Klima und eure Umgebung zu verbessern. Stichwort Körperschaftssteuer senken. Was meinst du, wie viel denen wieder dann da bleibt? Nicht entnommene Gewinne noch mehr zu entsteuern und zu schauen, alles, was im Betrieb bleibt, weiter investiert wird. Investitionsfreie Beträge. Ich mache ein investitions- und wirtschaftsfreundliches Klima. So, und als Zweites mache ich Folgendes. Ich lege einen staatlichen Fonds auf der Republik, wo ich alle die, die jetzt profitieren aus diesen Senkungen, wirtschaftlichen Senkungen und aufgrund ihrer Besserstellung, wo ich die einlade, freiwillig etwas hineinzuzahlen, um das kann sein, um das Defizit zu verringern, um Österreich nach vorne, wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass 90% der Unternehmungen sagen werden, ja, da bin ich dabei. Ich lege einen nationalen Fonds auf zur meinetwegen Rettung des österreichischen Budgets oder der österreichischen Kaufkraft, der österreichischen Wirtschaft, was auch immer, und lade Multimillionäre oder auch Milliardäre, sofern es in Österreich noch gibt, viel kenne ich nicht, einzubezahlen, da etwas zu leisten für den Staat. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich das verordne und sage, oh, ich mache jetzt eine Vermögensteuer, da kommen dann vielleicht raus, sollen es sein 500 Millionen, mit dem hupst aber nicht weit. Und das, die Vermögensteuer ist ja auch schon abgeschafft worden in Österreich, weil es nichts gebracht hat. Das ist
modellabhängig, du kannst ja nicht irgendwas.
Ja, es bringt auch in Frankreich wieder abgeschafft. In jedem Land, wo probiert worden ist, an der Vermögensteuerschraube zu drehen, ist es schiefgegangen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil es zu wenig gibt, das was zusammenkommt. Und wenn du runtergehen würdest in die mittlere Einkommensschicht, halt wieder zu viele Leute belastest und dann erst recht wieder einen Grant kriegst bei den Leuten. Sondern, ja, du willst ja auch nur die Oberen. Aber dann lad es freundlich ein und sagt, helft's mit, machen wir nationale Kampfanstrengung, machen wir das auf freiwilliger Basis. Warum soll heute ein Multimillionär oder Milliardär, der in Österreich gut lebt, der ein schönes Land hat, dessen Betrieb floriert und der jetzt sogar noch auch bei wirtschaftlichen Initiativen, die eine neue Regierung setzen können, profitiert, warum soll er dann nicht einen Teil für sowas hergeben? Das ist mein Ansatz, da brauche ich niemanden zwingen dazu.
Gut, dann machen wir noch einmal eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über das Thema, das derzeit die ganze Welt beschäftigt, den Sturz von Assad in Syrien und die Frage natürlich, was heißt das für Österreich, was heißt das für die knapp 100.000 Syrer, die sich derzeit bei uns im Land befinden, werden die jetzt zurückreisen, soll man die dazu zwingen zurückzureisen, gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Trainer live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen zum großen Finale mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Sprechen wir über Syrien. Assad ist am Wochenende gestürzt worden, befindet sich mittlerweile in Moskau. Die Frage ist, was passiert mit den knapp 100.000 Syrern, die sich derzeit in Österreich befinden? 30.000 haben am Wochenende demonstriert, haben die Freiheit und diesen Umsturz gefeiert. Viele haben zumindest vor der Kamera gesagt, sie haben jetzt vor, zurückzureisen. Glauben Sie daran, dass die freiwillig zurückreisen und muss man da was tun, um die vielleicht sogar zu zwingen, zurückzureisen oder wie soll man da jetzt vorgehen?
Also vor dieser Illusion, dass jetzt irgendwer glaubt, da gehen jetzt die Massen freiwillig in ein völlig zerstörtes Land zurück, wo gerade die einen Terroristen die anderen abgelöst haben, das ist ja die Wahrheit, denn die werden immer so charmant Rebellen, werden sie genannt. Wir waren alle mal in der Jugend Rebellen, deswegen sagt man, das sind die Rebellen, so die Rebellen vom Leang Champeau, da gibt es Fernsehserien, deswegen nennt man sie Rebellen. Das sind Terroristen. Das ist eine Nachfolgeorganisation der Al-Qaida, diese HCS oder wie sie heißt. Und alle anderen auch. Die geben sich jetzt streichelweich, das sehe ich mit Wohlwollen, das ist nett. Die haben einiges versprochen, die haben einen gemäßigten jetzt eingesetzt, die Regierung zumindest vorübergehend zu führen. Aber ich habe noch nichts gehört von einer säkularisierten Gesellschaftsform, die es in Syrien geben wird. Ich rede noch gar nicht von einer Demokratie, die es lange nicht geben wird. Aber die Trennung von Religion und Staat, daher nichts. Da ist noch nichts da. Und es glaubt doch keiner, das sind Islamisten. Dass Islamisten es zulassen werden, dass die Religion beim Staat nicht mehr mitredet. Also das gibt es dort in dieser Welt nicht. Das heißt, keiner braucht sich dieser Illusion aus dieser Sicht einmal hingeben und aus der zweiten Sicht auch nicht. Wenn eine syrische Familie in Wien dank Ludwig und der SPÖ 4.800 Euro bar auf die Kralle bekommen, ja warum? Das ist für den ein 5-Jahres-Einkommen in Syrien. Und das kriegt er aber in Wien bar netto jedes Monat. Na, warum soll der nach Syrien zurückgehen? Und das ist die falsche Denkweise, die wir haben. Niemand geht freiwillig zurück, weil sie sich hier bei uns eingenistet haben. Sowohl die, und jetzt bin ich bei den 100.000 ungefähr sind Syrer, die jetzt da sind. Und da hast du natürlich jede Gruppe. Du hast dort, beginnen wir mit dem Positiven, du hast sicher einige, die integriert sind, die hier friedlich leben. Auch die gibt es. Ob das bei den Syrern die Mehrheit ist, wage ich zu bezweifeln. Es wird eher eine Minderheit sein. Und dann hast du halt welche, die als Messerfacharbeitskräfte nach Österreich gekommen sind und dort mit Messer umeinander fuchteln. Und dann hast du welche, die nur ins Sozialsystem eingewandert sind und sich in Wien breit machen mit ihren Großfamilien und dort unser Steuergeld abkassieren. Auch die gibt es. Es gibt verschiedene Gruppen. Und da bin ich jetzt der Meinung, das gehört geändert. Aber nicht. Und da bin ich jetzt auch anderer. Jetzt werden schon wieder, das ist alles unfassbar. Ideen, dann geben wir denen einen Tausender, dann gehen sie heim oder 2.000er, dann zahlen wir ihnen nur den Flug. Na, warum denn? Der Asylgrund ist weg. Da sind sich alle einig. Der Asylgrund hat gelautet, die Flucht vor dem Assad, vor dem Terrorregime des Herrn Assad, des Diktators dort. So, den Herrn Assad gibt es nicht mehr, der ist weg. Daher muss jeder Asylfall in Wahrheit neu bewertet werden Und in der Regel, nicht bei jedem, aber in der Regel muss abgeschoben werden. Und dann wirst du wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal eine Zahl von 100.000, die im Moment da sind, vielleicht auf 20.000 runterkommen. Und zwar relativ rasch, weil sich herausstellen wird, dass diese Asylverfahren alle nicht mehr zu beenden sind, sondern nur mit einer Abschiebung folgen können. Und das ist eigentlich der Punkt. Und das Zweite ist, dass ich zum Beispiel aus Stadt Wien, ähnlich wie es jetzt der Mario Kunasek von der FPÖ in der Steiermark macht, mir endlich einmal hinsetzt, der Herr Ludwig, und dazu ist er aufgefordert, sonst wird er nächstes Jahr bei der Wien wohl auch einen Deckel kriegen und sagt, aus, wir zahlen kein Geld mehr aus an syrische Asylwerber und Asylanten. Fertig. Es gibt nur mehr Sachleistungen, es gibt meinetwegen eine Bezahlkarte, aber es wird kein Geld mehr ausgezahlt, dann kommt es nicht mehr vor. Und es wird die Mindestsicherung nur mehr für österreichische Staatsbürger ausbezahlt. Das ist nicht mehr das Nächste. Und nicht mehr für die Flüchtlinge aller Welt, die Illegalen, 250.000, die nach Österreich gekommen sind in den letzten 4 Jahren. Das geht einfach nicht mehr. Und dieser Mix muss es sein zwischen Abschiebung, Asylprüfung, Beendigung der sozialen Leistungen. Und dann werden die möglicherweise mit ein bisschen sanftem Druck nach Hause gehen. Aber sie müssen nach Hause gehen. Da gibt es keine Alternative, denn es ist jetzt ein anderes System dort. Sie können möglicherweise, werden es drauf kommen, die sind auch nicht gut, die da jetzt kommen. Möglicherweise sind die aber auch gut, das wissen wir heute noch nicht. Nur der Fluchtgrund ist weg. Und wenn dort wieder ein Bürgerkrieg ausbrechen, wir wünschen es uns nicht, wir hoffen es nicht, dann müssen sie neu ansuchen, dann wird man die Lage neu beurteilen. Aber im Moment gibt es diesen, und jetzt noch ein letzter Satz. Was hat eigentlich die Behörden in diesem Land, die Regierungsbehörden, dazu bewogen, einen Unterschied zu machen zwischen der Anmeldung einer Demonstration von Regierungskritikern, österreichischen Regierungskritikern, voriges Wochenende, also vor 2 Wochen, und der jetzigen Demonstration am 8. Dezember, am letzten Sonntag, von 30.000 Syrern? Was ist da der Unterschied gewesen? Ich kann es euch sagen, der Unterschied war, du hast die falsche Staatsbürgerschaft gehabt. Wärst du ein Syrer, dann war nichts, dann darfst du in diesem Land demonstrieren. Dann kommt keine Landespolizeidirektion um die Ecken, keine Regierung, kein Ludwig, nichts. Da darfst du in Wien, und auch wenn es 30.000, 100.000 oder 1 Million sind, auch wenn die Stadt verwüsten würden, Gott sei Dank ist es nicht passiert, dann darfst du alles. Wenn du ein Österreicher bist, der mit dieser Regierung, die sich da bildet, unzufrieden ist, und damit, dass sie das Wahlergebnis nicht anerkennen, wenn du da auf die Straße gehen willst, dann wird es zunächst einmal verboten, weil es ja so weihnachtlich gerade ist und wir wollen ja die Standl nicht stören. Zweitens gehst du trotzdem hin, wirst du eingekesselt, eingesperrt und in der Kälte stundenlang bewegungslos gemacht. So, das ist der Unterschied. Und es ist eine unglaubliche Schweinerei. Der 8.12., der letzte Sonntag, ist nämlich nicht nur auch ein Tag, wo auch in Wien die Weihnachtsmärkte ganz normal weiterlaufen, sondern es ist ein christlicher Feiertag. Und ich frage mich, wer hat an einem christlichen Feiertag das überhaupt zugelassen? Eine solche Veranstaltung, viele sagen ja, es war eine Art Heimreisefest, ne? Weil die dort feiern können, ja sofort den nächsten Flieger nehmen, ändert ja nichts. Aber wer lässt sowas zu? Und da bist du als Österreicher im eigenen Land mittlerweile Bürger zweiter Klasse. Wenn jeder dahergelaufene Asylant und Asylwerber die Straßen unsicher machen darf und das unter Zuschauen der Behörden, der Landespolizei, nicht der Polizisten, die kennen nichts dafür, der Landespolizeidirektion, des Herrn Ludwig und einer noch nicht einmal im Amt befindlichen Regierung, der Herr Nehammer, der noch applaudiert, dass die dort demonstriert haben zu 30.000. 30.000 Männer, da ist keine einzige Frau dabei gewesen, kein einziges Kind, 30.000 Asylanten, da wird da Angst und Bang, wie die organisiert sind in dem Land, unfassbar eigentlich. Und dass da nicht eingeschritten worden ist, muss ich sagen, war ein Fehler.
Wie sehen Sie das? Werden die zurückreisen, müssen die zurückreisen und ist, wie der Peter Westenthaler gesagt hat, der Asylgrund erloschen für syrische Flüchtlinge?
Also ich sehe einmal einen pragmatischen Zugang zu dem Ganzen, weil das ist meistens immer das Gescheiteste und das Einzige, das wirklich umsetzbar ist. Dass die jetzt und die Interviews, OE24, ORF, andere Sender, haben junge Frauen bei diesem, vor dem Parlament, bei der Veranstaltung.
Da war kein einziger
sind dort interviewt worden. Dieser Sender hier, ja. OE24, hat 2 interviewt, ORF hat ebenfalls interviewt dort vor dem Parlament. Und die haben alle gesagt, sie sind seit 7, 8, 9 Jahren in Österreich, haben wunderbares Deutsch gesprochen und haben gesagt, aber unsere Familien sind in Syrien. Und eigentlich wollen wir wieder zurück. Und warum sollen die zurück? tut es das immer sozusagen, Hauptsache wir werden es los und sie sind also weg.
Du glaubst, die wollen zurück?
Ich sag anders. Die sollen zurück. Aber. Und zwar aus dem Grund, dass sie in Syrien dafür eintreten, dass dort nicht das dritte Kalifat kommt oder dass dort nicht wieder Verhältnisse sind, wo die dann wieder nach Österreich kommen und sagen, so, jetzt stellen wir einen neuen Asylantrag. Aber um das zu erreichen, müssen die alle, die eine demokratische Gesinnung haben, jetzt so rasch wie möglich nach Syrien und dafür kämpfen, dass das dort wirklich ein Land wird, das wir, halbwegs den Ansprüchen entspricht. Also natürlich minus Folter, minus Unterdrückung, minus Krieg und so weiter. Und wo ein Ausgleich mit den Minderheiten stattfindet, den Kurden, den Christen. Und da muss dann die Türkei und alle, die da mitverantwortlich sind für diese Veränderung, die müssen dann aber auch mitwirken. Ja, von mir ist auch die Europäische Union und wer sonst da. Damit es dort nicht, Assad ist weg und dann kommt das Kalifat und der gleiche Schmarrn nochmal nur auf islamistisch. So, und deswegen sollen die möglichst rasch dorthin und mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten, die sie sich hier angeeignet haben, das dort einbringen. Das ist einmal meine Philosophie zu dem Ganzen. Und ich rede jetzt nicht von den Straffälligen, von denen, die Integrationsverweigerer, die kann alle schon ein paar Mal gerade reden und das, die kann man dann auch abschieben jetzt nach Syrien. Also da brauchen wir gerade reden. Das ist sowieso klar, was ich dazu. Wenn eine regierungskritische Demonstration, ich bin ich der Letzte, der da nicht das kritisiert und das behindert wird, egal wer das macht. Weil ich war oft an regierungskritischen Demonstrationen mitgemacht, in einer kultivierten, ruhigen Form, ohne Gewalt, ohne allem. Und ich finde, das war nicht rechtens oder nicht in Ordnung, was da gemacht wurde, was der Peter Westenthaler vorhin also auch im Endeffekt also auch angeschnitten hat. So, das ist meine ziemlich pragmatische Stellung dazu. Und ich will haben, dass das Problem Syrien ein für alle Mal gelöst wird und dass dort keine Flüchtlinge mehr herkommen.
Also die hätte ich auch gern kennengelernt, die du gesagt hast.
Du hast zugeschaut?
Ich hätte nicht zugeschaut.
24.
Ja, aber ich hätte es trotzdem gern kennengelernt. Glaubst du allen Ernstes, Josef, dass Syrer, die hier in Österreich leben, 100.000 mittlerweile, davon wahrscheinlich, weiß ich nicht, 80.000 in Wien oder noch mehr, keine Ahnung. Glaubst du wirklich, dass die nur eine Sekunde daran denken, in ein zerbombtes Land zurückzugehen, wo jetzt der nächste Warlord dort wahrscheinlich regiert, ja, oder nicht weißt, was du da rauskommst, wenn er in Wien gleichzeitig von Bürgermeister Ludwig Mindestsicherung bekommt, Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe, Gratis-Öffis, Klimabonus, soll ich noch was aufzählen, das fällt mir gerade einmal so ein, allen in allen heißt es dann, für die berühmte syrische Familie, die wir im Wahlkampf rauf und runter gespielt haben, nicht 4.800 Euro.
7 Kinder haben es gesagt.
6.000 Euro im Monat.
7 Kinder.
6, das ist mir wurscht, wie viele Kinder. 6.000 Euro netto dafür, dass der keinen einzigen Tag in diesem Land gearbeitet hat. Na, glaubst du wirklich, dass der nur eine Sekunde daran denkt, ins, weiß ich nicht, zerbombte Damaskus, Idlib oder wie diese Ortschaften dort hassen, zurückzugehen und dort Steine in die Hand zu nehmen und sein Haus. Das ist doch absurd. Das passiert doch nicht. Das wird er dann machen, wenn du ihm sagst, lieber Freund, ab nächsten Monat ist Ebbe. Nimm mal 6.000. Null. Null. Punkt. Und du hast eine einzige Variante und die lautet, Flughafen Wien-Schwechat. Nach Damaskus, nächster Flug. Anders geht das nicht. Und dann musst du ihm seinen Asylstatus... Schau, was ist Asyl? Asyl ist Schutz auf Zeit. Alle, die, ja. alle, die hier sind, die noch nicht österreichische Staatsbürger sind, die nehme ich jetzt davon aus, weil die, die schon so lange da sind, österreichische Staatsbürger sind, die sind auszunehmen, die sind anders zu behandeln, es ist einfach so. Aber die anderen, und das ist die absolute, überwiegende Mehrheit, die hat keinen Aufenthaltstitel mehr, seit Assad nicht mehr am Ruder ist. Sie hat ihn einfach nicht mehr. Und deswegen muss jetzt jeder einzelne Aufenthaltstitel in Wahrheit als beendet erklärt werden, der Schutz ist vorbei. Ihr habt dort jetzt eine neue Regierung, die ja noch dazu zumindest 30.000 am Ring vor dem österreichischen Parlament, tolle Sache, dass man das überhaupt dort zulässt, auch noch gefeiert hat. Das heißt, die sind eh alle ihrer Meinung. Sie feiern es ja, aber dann muss er ins Haus gehen. Und das wird er so lange nicht machen, solange er hier in Österreich uns finanziell im Sack lebt und solange es Politiker gibt wie den Herrn Ludwig in Wien und die SPÖ in Wien, die ihnen solche Gelder auszahlen. Und Gott sei Dank gibt es immer mehr Bundesländer, unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung, in Steiermark wird ein Vorzeigebeispiel werden, wo das nicht mehr geht. Niederösterreich, Udo Landbauer und die FPÖ, ein Vorzeigebeispiel, weil dort geht das auch nicht mehr. du kannst ja schon die nächste Jahreszahlen von Asylwerbern und Asylanten in Niederösterreich anschauen. Das wird so runtergehen, weil dort keiner mehr hingeht, da kriegst du kein Geld mehr, das ist nicht mehr angenehm, das ist nicht so lebenswert wie in Wien, wo du halt als Asylant in Wahrheit besser behandelt wirst als jeder Wiener und Wienerin. Also, und das muss man ändern. Sprichst. Solange wir das nicht ändern, werden sie da bleiben.
Du sprichst da den Falschen an. Ja, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man sozusagen arbeitsloses Einkommen überweist, in der Hoffnung, dass er mit möglichst vielen Kindern möglichst lang da bleibt. Ja, das habe ich nie gesagt. Sondern wenn da jemand integriert ist, wenn da einer wirklich arbeitet und der wirklich für Österreich etwas leistet und auch einzahlt in das Sozialversicherungssystem, dann beurteile ich den einfach anders, als wenn einer da ist, das alles nicht macht und weiter da bleiben will, anstatt dass er die Steine in die Hand nimmt in Damaskus und dann wieder aufvermittelt. Ich bin nur der Meinung, man sollte neben der Argumentation, wir wollen da keine Ausnutzung des Sozialsystems, und neben der Argumentation, wir wollen keine Kriminalität und was weiß ich was alles, auch die Argumentation des Positiven, nämlich in sein Land zurückzugehen und dort mitzuwirken. Ende. Und das ist deswegen nicht ganz unwahrscheinlich bei vielen, nicht bei allen, weil, wie die bei den Fernsehinterviews gesagt haben, einfach ihre Familien dort haben. Die haben ja Familie mitgegeben, das ist ja nicht die komplette Familie daherzogen. Und diese Bindung, jetzt könnte man eigentlich wieder versuchen, dass man dort einmal leben und so schlecht haben, denn ich gebe, schaut euch die Straßen an in Damaskus, schaut euch das an, wie die dort, also das ist unterschiedlich. Da gibt es Regionen, die sind so, da gibt es Regionen, die sind anders. Und diese Perspektive sollte man auch dabei erwähnen, ansonsten bin ich absolut gegen jede Art der illegalen Zuwanderung und des Ausnutzen des Sozialsystems. Da brauchen wir gar nicht reden. Und ich glaube, dass die in Wien auch schon längst darüber nachdenken, wie sie das neu in einer bundeseinheitlichen Regelung eingebettet, neu bewerten und neu gewinnen.
Ich glaube nur, dass wir alle viel zu viel Hoffnungen haben. Wir haben Politiker am Werk, die gar nicht daran denken, da was zu ändern. Sowohl auf europäischer Ebene. Schau, jetzt die Reaktion des neuen Kommissars für Migrationsfragen, gewisser Herr Brunner, uns allen bekannt, sattsam bekannt, weil der uns das Budgetdefizit eingebrockt hat und jetzt kleinlaut zugeben muss, wir haben zu viel ausgegeben, hat er also gesagt in einem Interview. Absurd.
In Brüssel.
Ja, in Brüssel. Und der hat schon gesagt, kommt überhaupt nicht. Nein, klares Nein, brauchst du nur als heute. Der hat gesagt, Abschiebungen kommen vorläufig überhaupt nicht in Frage, weil wir müssen uns erst anschauen, was dort kommt in Syrien und ob das überhaupt möglich ist. Das heißt, es wird schon wieder gezaudert. Und der Kohl, der Grummatz, der größte Unfall aller Zeiten, der alles verspricht und nichts einhält, bricht das nächste Versprechen. Noch 500 Millionen Hochwassergelder, die nie in Österreich eingelangt sind und auch nie einlangen werden, weil es nie gegeben hat. Beinhart die Menschen angelogen vor der Wahl. Wirtschaftssituation, Defizitsituation, beinhart die Menschen angelogen vor der Wahl. Geld von Energiekonzernen abschöpfen, übergewinnen, hat er versprochen. Beinhart angelogen, nie passiert. Und jetzt liegt er das nächste Mal. Die nächste Kardinallüge ist, dass er sagt, kein Asyl mehr und die können jetzt abgeschoben. Das wird nicht passieren, was der Karli sagt. Alles, was der Karli sagt, passiert nicht. Und das ist das große Problem. Da muss man halt jemandem vertrauen. Und da war es ja auch wieder so, dass halt leider wieder mal der Herbert Kickl einen Tag vorher das bereits gefordert gehabt hat und gesagt hat, na gut, wenn Sie alle feiern können, am Ring, dann geht's auch heim. Dort, wo ihr hingehört, sind eure Heimat zum Wiederaufbau. Und einen Tag später, mit einer Schrecksekunde oder Schreckstunde, Schrecktag, kommt auf einmal der Karli und sagt, das ist eigentlich wahr, gehört gemacht. Nur er macht es nicht und der Innenminister auch nicht. Ich sage dir, schon jetzt suchen die ersten Syrer an, um Familiennachzug ihrer Familien. Ich habe nämlich ein anderes Interview gesehen im ORF, wo nämlich einer gesagt hat, super, jetzt sind die weg, jetzt kommt meine Familie endlich raus, jetzt kann ich meine Familie nach Wien holen, weil er ist bereits aufenthaltsverfestigt oder hat schon eine Staatsbürgerschaft und damit ist er berechtigt, seine Familie nachzuholen. Das ist der nächste Fehler im System, dass die Syrer, das sind Tausende, die hier schon aufenthaltsberechtigt sind, nicht nur nicht nach Hause gehen, sondern ihre Familie jetzt zurückholen, weil die plötzlich ausreisen dürfen, weil es niemanden mehr gibt, vor dem sie sich dort fürchten müssen. Also unfassbar, es braucht da auch eine ganz klare, harte Kante und die macht halt keiner außer die Freiheitliche Partei und der Herbert Kickl im Moment.
Sind am Ende angelangt?
Naja, es ist immer der Schluss, aber Protest. Naja.
Jetzt haben wir einen Protest angebracht, können wir ja nächstes Mal dann noch weiterführen. Für heute sind wir, wie gesagt, am Ende, ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit Fellner Live.